Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, da haben wir eine ganze Menge Resonanzen, wenn man so will, was die einzelnen Beiträge angeht, vor allen Dingen was Simon und Isabelle angeht, aber auch eben Vergleich Simon und Sebastian als Prozedere mehr als ein Objekt, mehr denn als ein Objekt ist ja die Idee, auf die vor allen Dingen Sebastian einging, auch die Frage des Timing ist ein interessanter Aspekt, den wir vielleicht hier noch etwas näher herausarbeiten können, auch mit Blick auf die Blockchain. Ich stelle mal eine Frage und dann schauen wir mal, wohin uns das führt. Es geht um die Arbeit. Totalarbeit, soziale Arbeit, gesellschaftliche Arbeit. Hier haben wir ja eine andere Resonanz. Sebastian konzentriert sich auf die tote Arbeit und die Industrieproduktion, während du uns Eingang die Fabrik zeigst und über Zero Human Labor sprichst. Die Frage ist, gibt es hier auch ein Risiko, wenn wir uns auseinandersetzen mit dem Industriekapitalismus? Gehen wir da vielleicht hin und überprivilegieren quasi die tote Arbeit? Hier könnten wir Isabels Vortrag vielleicht sogar als eine Kritik an den beiden anderen Vorträgen lesen. Isabel betont ja, dass das Ready-Made zwar beinhaltet, gleichzeitig aber auch verbirgt, was an menschlicher Arbeit in ihm steckt. Wir haben es also nicht nur mit den in Apparaten existenten Elementen der Arbeit zu tun, sondern wir haben es auch zu tun mit einer Segmentierung. Wir haben diese glänzende, saubere, reine Fabrik heute, die zum Beispiel ebenfalls verbirgt, was eigentlich an schwierigen oder gefährlichen Aspekten mit den Mineralien, die aus Afrika kommen, dort gefördert werden, einhergeht. Vielleicht kann diese Frage zu Antworten von Ihnen führen. Ja, meinerseits. Die Tatsache, dass die Fabriken heute heller sind, ist nicht notwendigerweise ein Triumph. Es ist eigentlich für viele eher das Symbol für Arbeitsplatzverlust. Das stellt dieses Bild dar. Es geht also gar nicht darum, Arbeit hinter Bildern zu verstecken, sondern eher der Verweis darauf, dass Arbeit, die einst hier stattfand, verdrängt wurde und jetzt anderswo hin verlagert wird. Und die Zuweisung von Wert zum Ready-Made ist im Grunde etwas, was dann ebenfalls an einen anderen Ort verlagert wird. Das heißt, es geht hier nicht um das Verbergen von Arbeit, die irgendwo drinne steckt und jetzt unsichtbar gemacht wird, sondern darum, dass diese Arbeit eben da gar nicht mehr zu finden ist. Ja, das deutete ich ja an, zum Beispiel mit dem Abbau von Rohstoffen, die gebraucht werden für bestimmte Produkte. Ja, aber auch der Bergbau wird in Zukunft nicht mehr von Menschen gemacht werden. Man kann mir natürlich widersprechen mit Blick auf die marxistische Theorie vom Wert der Arbeit und könnte die transhistorische Gültigkeit der Konzepte anzweifeln, insofern als diese sich auf eine Industriegesellschaft beziehen, während wir ja doch ganz offenbar in einer Ökonomie leben, in der die Industrieproduktion zwar nicht verschwunden ist, aber outgesourced wurde, also in Niedriglohnländer, wie man sie nennt, verlagert wurde. Gleichzeitig haben wir es aber auch mit einem finanzialisierten Kapitalismus zu tun und die Frage lautet, ob die Idee der Ware an sich, die die Arbeit ausgrenzt, unsichtbar macht und gleichzeitig mit ihr verbunden ist, nichtsdestoweniger ein Element der Wirtschaft darstellt. Und ich sage ja, natürlich finden wir das auch bei Marx wieder, denn er betont doch sehr, dass der Produktionszyklus doch ganz eng verbunden ist mit der Sphäre des Vertriebs und der Zirkulation und verweist auch auf die Kredite. Ich meine, wir haben heute eine Vielzahl von Instrumenten, Derivate und andere Arten von Anleihen, die von der Arbeit an sich völlig abgetrennt zu sein scheinen, aber doch darauf basieren, dass Arbeit ausgebeutet wird. Auch hier also Ausbeutung. Und das versuchte ich deutlich zu machen. Ich habe aber Marx nur gewählt als sozusagen Repräsentanten der Ökonomie, mit der wir es zu tun haben. Ja, das ist Facebook, ne? Die Arbeit ist nicht mehr sichtbar. Es ist eine Plattform, aber Arbeit ist nicht mehr sichtbar. Ja, und es gibt nicht mal mehr Ausbeutung. Also man arbeitet kostenlos, reinste Arbeit, gereinigte Arbeit oder bereinigte. Ich würde gerne Isabel noch einmal nachfragen. Da gibt es einen Punkt, den ich nicht ganz nachvollziehen kann. Was meinen Sie, wenn Sie sagen, gesellschaftliche Arbeit ist nicht mehr sichtbar im Readymade? Ich frage mich, wie sie überhaupt bestehen kann und sichtbar sein kann. Sie verschwindet im Produkt doch immer, oder? Was sagt Duchamp dazu? Wenn wir das Readymade mit einem Gemälde vergleichen, beispielsweise, und hier meine ich ein Gemälde im weitesten Sinne, also es kann auch eine bemalte Leinwand sein, es muss nicht notwendigerweise Ölmalerei oder sowas sein, dann wird die Fantasie angeregt und man geht davon aus, dass hier eine bestimmte Substanz gegeben ist für den Wert. Man findet Spuren dieser Arbeit im Werk. Das ist also etwas, was das Bild sozusagen auslöst und in der eigenen Materialität manifestiert. Im Gegensatz dazu betont, dass Readymade eher die gesellschaftliche Arbeit, die Fabrik, die Vergänglichkeit. Auch hier gibt es natürlich das Element der künstlerischen Arbeit, wie ich nachgewiesen habe. Und die künstlerische Arbeit geht aber mit gewissen Privilegien einher, weswegen ich sage, es ist eine Ware eines bestimmten Typus, es ist keine Ware wie andere Waren, aber wir haben hier durchaus eine Analogie zur Ware auf eine bestimmte Art und Weise. Ja, dem stimme ich durchaus zu. Und Sie haben vor allen Dingen recht, wenn Sie sagen, dass das Readymade eng gebunden ist an die Idee der Autorenschaft. Auch hier ist ein Unterschied zu sehen zur gewöhnlichen Ware, denn die gewöhnliche Ware wird vom Arbeiter produziert, der seine Arbeitskraft mobilisiert, wohingegen künstlerische Arbeit ja assoziiert wird mit Privilegien, weswegen viele marxistische Kunsthistoriker sagen, dass künstlerische Arbeit nichts zu tun hat mit der Produktion von Wert und ausgenommen werden sollte. Ich sehe das nicht so, aber das ist eine andere Debatte. Ich habe aber auch eine Frage an Sie, Sebastian. Zwei im Grunde. Zum einen, hatte ich den Eindruck, dass Sie nicht wirklich interessiert sind an der ikonografischen Dimension von Duchamps Ready-Made. Denn was mir auffällt, ist, dass viele dieser Objekte in die Sphäre der Reproduktion gehören, also Kleidung und anderes. Viele werden assoziiert mit dem Bereich der Reproduktion, mit der Privatsphäre, mit dem Bereich, den wir als weiblich beschreiben würden. Spielt das für Sie überhaupt eine Rolle? Denn ich habe das Gefühl, dass diese Dimension in Ihrer Arbeit gar nicht so präsent ist. Und könnten wir sagen, dass Duchamp, während er die Emphase auf diesen Bereich der Produktion legt, also auf den Bereich, der erklärt wird als Produktion, dass damit eine gesteigerte ökonomische Bedeutung dieser Sphäre einhergeht? Denken wir nur an Facebook, das ist unser Privatleben. Das ist ganz intime, ganz effiziente Arbeit, die sich hier manifestiert. Gibt es also eine gewisse Intuition von diesem gestiegenen Wert dadurch? Spannende Frage, schwierige Frage. Mich interessierte die Ikonografie der Ready-Mades sehr. Und ich habe ja hier nur skizzenhaft zusammengetragen, was ich für interessant und relevant in diesem Prozess halte. Und da sehe ich vor allen Dingen diese wichtige Verbindung zur Ware und zum Fetisch. Aber auch die Aussage, dass man etwas Neues braucht, um einen klaren Anfang zu haben. Ich habe es nur sehr formell geschildert, aus diesem Grunde. Aber wenn wir uns mal die Begriffe anschauen, die Sie anbieten. Und hier sage ich Dinge, die nicht auf meinem Mist gewachsen sind, müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass das Ready-Made auch sehr eng verwoben ist mit der Ikonografie des Lloyd Glass. Dieses wiederum hat zu tun mit dem Körper, mit der Sexualität, mit unterschiedlichen Formen und Foren, wie zum Beispiel das Pissoir, was als umgekehrter Wasserfall daherkommt, oder zum Beispiel das Schreibmaschinencover. Die Codes sind nicht da, aber das hat natürlich zu tun mit diesem Konzept der Reproduktion. Aber ich würde das lesen als eine symptomatische Idee Duchamps mit Blick auf die zeitgenössische Produktionssphäre. Und meine zweite Frage in diesem Zusammenhang, wenn ich darf. Es gab einen anderen Moment, als ich meinen Kopf schüttelte. Und zwar, als Sie sagten, dass der Gebrauchswert oder die Ware an sich keine Rolle spielt beim Ready-Made. Und ich an die Verdrängungsstrategien dachte, die sich in seinem Werk finden. Ich glaube, dass diese strukturellen Analogien zur Ware und die Spezifizität dieser künstlerischen Ware ein Thema ist, was man überhaupt nicht übersehen kann. Nun, ich würde das vielleicht nicht so überspitzt darstellen, wie Sie das gerade formulieren, aber ich denke, das Thema der Kunstwelt als Ware ist etwas, was sehr früh schon aufkommt, und wir denken hier durchaus an die Silberwolken von Warhol und andere Dinge. Das ist aber etwas anderes als das, was Duchamp und seine Commodity, Ready-Mades angeht. Ich glaube aber, dass der Warencharakter durchaus eine Notwendigkeit ist für das Ready-Made. Das sich ja anlehnt an das, was man auf der anderen Seite des Schaufensters sieht. Wir haben ja hier nach wie vor keine Individualisierung, keine Kontextualisierung des Produkts, das im Schaufenster steht oder sich in der Toilette befindet. Wenn man es dann aus dem eigenen Kontext herausholt, ist es anders. Das Flaschenregal, Sie fragen nach dem Flaschenregal, schwierige Frage. Aber das finden wir im BHW, im Bazar du Hôtel de Ville. Wir finden es auch auf dem Flohmarkt. Aber für Duchamp ist es wichtig, dass dieses Urinal eben keine Vorgeschichte hat im Kontext eines Objet trouvé. Ich könnte mir das stundenlang anhören, dieses Gespräch. Ernsthaft. Aber das gilt hier nicht vielleicht für alle im Publikum. Ist aber natürlich klasse, weil wir hier zum einen die Arbeit der Interpretation performen. Auf der anderen Seite befassen wir uns mit der Frage der Autorenschaft und der Frage, ob der Künstler tatsächlich das Kunstwerk machen muss, um seinen Namen daran zu schreiben. Bei Duchamp ist es der Name, der das Werk als authentisch erklärt. Es ist also ein Willensakt, ein Entscheidungsakt, wenn man so will. Duchamp gibt uns einzelne Elementchen, mit denen wir arbeiten können, und verweist uns damit natürlich auch auf die Verteilung oder Verbreitung, die ja bereits im Moment der Produktion oder Auswahl eine Rolle spielt. Und da haben wir es durchaus mit gesellschaftlicher Arbeit zu tun. Ich würde sagen, dass wir es hier auch mit einer Sozialisierung zu tun haben, die uns auf die gegenwärtige Lage zurückwirft. Hier geht es sehr wohl um die Frage von Autorenschaft. Beispielsweise, wir wissen, dass Sie Künstler sind, Simon Denny, aber wir wissen, dass fast in allen Artikeln und auch ihren Beiträgen für das Parlament der EU es sehr viele Angebote der Partnerschaft und der Kooperation gibt. Was vielleicht eine andere unerwartete Relevanz hat, die wir dann eben auch bei Duchamp sehen. Ich möchte gleich ins Publikum gehen, möchte aber noch einen letzten Punkt ansprechen, denn Isabelle hat gesagt, das Ready-Made an sich ist nicht unschuldig. Wir können also nicht hingehen und sagen, da gab es dieses eine Ding, was Duchamp geschaffen hat, und das wurde dann korrumpiert. Und wir können insofern auch nicht hingehen und sagen, es gibt hier zum Anfang dieses unschuldige Ding, was dann später korrumpiert und beschmutzt wurde. Möchte jemand aus dem Publikum vielleicht diese Diskussion mit uns fortführen? Ich habe eine Frage an Sebastian Egenhofer zunächst. Die zweite Dimension, der eiserne Vorhang, der dritte, vierte, fünfte abtrennende Faktor, die Mauer, die Wand. Ich habe verstanden, dass das große Glas, La Grande Verre, ein Beispiel für die Interaktion mit der Gesellschaft ist und gleichzeitig auch eine Gesellschaft oder eine Kultur als 3D-Objekt repräsentiert. Und wir sehen die Kultur ja als Ströme. Wir sagen zwar oft diese Kultur, aber wir wissen eigentlich, dass sie sich permanent verändert. Es gibt keinen klaren Beginn oder vielleicht gibt es den sogar, aber es gibt nur ein offenes Ende. Also können wir sagen, dass das Large Glass, das Grand Verre nur ein Symbol der Kultur ist, egal ob wir dafür oder dagegen sind? Können wir das so sehen? Und dann die zweite Frage an Isabelle Gras. Eine Frage nach der nächsten wurde, glaube ich, hier zwischengerufen. Ich muss zugeben, ich habe Ihre Frage nicht wirklich verstanden. Marcel Duchamp sagte, dass er Dinge wählte, denen gegenüber er gleichgültig war. Das war also für ihn kein relevanter Aspekt, dass er sich für sein Objekt engagiert. Beim Grand Verre, beim Large Glass, geht er aber hin und arbeitet dreidimensional und zeigt die Gesellschaft in einem bestimmten Zustand, in einem bestimmten Moment und hat damit das Ready-Made. Das ist ein komplexer Gedanke, der sich in Ihrer Frage widerspiegelt. Was das Ready-Made angeht, im Moment, in dem man es wählt. Nun, man muss weder daran interessiert sein, noch muss man es mögen oder ablehnen. Das spielt keine Rolle für die Entscheidung. Die Entscheidung ist eine ganz klare, ähnlich wie die Maschine, die eine Entscheidung trifft, die stabil bleibt und sich nicht großartig verändert und sich auch nicht begeistert für eine bestimmte Schönheit oder ähnliches. Das Grand Verre ist natürlich eine komplexe Auseinandersetzung mit der Kultur, mit der gesellschaftlichen Rolle, die vorgeschrieben wird oder vorgegeben wird von der Kultur. Ich denke also nicht, dass es hier um eine Maschine geht, die uns indifferent sein lässt und lassen muss gegenüber der Kultur. Und ich weiß auch nicht, inwieweit sie eine Rolle spielt für die Indifferenz in einem größeren gesellschaftlichen Kontext. Mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen.
Keine Frage, sondern vielmehr zwei Kommentare. Also zuerst einmal, so haben wir darüber gesprochen, dass das Ready-Made die soziale Arbeit praktisch übersteigt und dann die Frage der Urheberschaft. Ich wollte nur sagen, also es geht ja darum, dass das Unternehmen, der Unternehmensname hier erscheint, also Mud Iron Works, darauf hat sich Duchamp beim Original immer bezogen und der Kamm, den Sie immer erwähnen, hat schon mal zum Beispiel Chesef Bingler mit der Adresse des Herstellers dieses Kamms. Also bei den Readymades gibt es durchaus einen Raum, wo die Arbeit dahinter, die dahinter steht, erwähnt wird, praktisch eingeschrieben ist in diese wichtigen Readymades. Und was ich auch noch sagen wollte, ich mag, wo die Diskussion hingeht, aber wenn wir über den Markt von Readymades reden, da ist es so, dass gerade für junge Künstler bei den künstlerischen Praktiken im Zusammenhang mit dem Markt, also wir haben hier eine Konkurrenz zwischen dem Kunstmarkt oder im Normalmarkt. Also Duchamp hat zu Anfang gesagt, dass es ganz wichtig für ihn ist, dass seine Arbeiten nicht immer verkauft und neu verkauft werden auf Auktionen. Er hat dafür gesorgt, dass seine wichtigsten Arbeiten auf jeden Fall bei sehr wenigen Sammlern landeten. Und er hat dafür gesorgt, dass diese Sammler diese Werke wenigen Museen zur Verfügung stellten. Das Museum of Modern Art Collection in Yale und das Philadelphia Museum of Art. Das größte Trick von Duchamp als Trickster war sicherlich, dass so lange Zeit er das geschafft hat, dafür zu sorgen, dass er aus dem Kunstmarktzyklus entzogen worden. Und ich würde mir wünschen, dass junge Künstler bereits frühzeitig mehr von ihm hier in dieser Hinsicht lernen würde. Erst in der jüngsten Vergangenheit ist es so, dass seine flüchtigen Arbeiten einem Zyklus zugeführt wurden. Also jetzt die Markeneinschreibungen, also auf der Hülle des, also praktisch des Readymades. Da geht es darum, dass Marken anerkannt werden. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass die soziale Arbeit in diesen Arbeiten oder Werken manifest wird. Aber ich sage, dass die gesellschaftliche Arbeit oder soziale Arbeit irgendwo integriert wird in den Readymade und auch sichtbar gemacht wird. Das ist eine dialektische Konstruktion. Und was Sie gesagt haben, dass also jetzt über Duchamp, das deckt sich sehr gut mit der offiziellen Legende. Denn wenn man sich das genau anschaut, und das hat Dieter Daniels in seinem Buch gemacht, Duchamp und die anderen, und zwar sehr überzeugend hat er dort argumentiert, dass Duchamp ein Dealer-Künstler war. Und er war eine Kraft im Kunstmarkt. Er hat nicht nur mit Brancusis gehandelt, sondern er war auch eine Art Agent. Er hat auch Sammler beraten, Katrin Dirkler, etc. Ich denke, diese gesamte Idee, dass er sich dem Kunstmarkt entzogen hat, einfach eine Fiktion ist. Das ist nicht so. Er hat nicht auf die herkömmliche Art und Weise produziert wie seine Kollegen, also kontinuierlich. Aber er war auf jeden Fall ein Agent, ein Handelnder im Kunstmarkt. Er hat das Ganze getrennt gehalten, also zwischen dem, was er, also wenn er mit Brancusi gehandelt hat, und auch seiner Identität als Künstler, der die meiste seiner Werke ohne Profit in vertrauenswürdige Hände gegeben hat. Also diese Getrennthaltung ist das, was das Ganze so spannend macht. Also es gab keine Vermischung dessen, und das ist ja heute an der Tagesordnung, dass das Ganze vermischt wird. Ich denke, Künstler haben durchaus auch unterschiedliche Funktionen. Sie sind manchmal Künstler, Händler, Schriftsteller, Kuratoren. Sie wechseln die Rollen, und das ist ein weit verbreitetes Modell heutzutage. Also in meinem Buch habe ich das als erweitertes Kompetenzprofil bezeichnet. Und ich finde es immer ganz spannend, am spannendsten, wenn die inneren Spannungsfelder sichtbar werden, die sich aus diesen Rollenwechseln ergeben, in der Arbeit, im Werk aufgegriffen werden. Oliver Larik hätte ich auch gerne eine Frage gestellt. Also diese 3D-Scans erfordern ja sehr viel Arbeit und Geld, und er gibt sie frei ab, kostenlos ab. Wie funktioniert das denn wirtschaftlich gesehen, jetzt kommerziell gesehen? Aber vielleicht kann man diese Frage nochmal für die letzte, also für die Abschlussdiskussion aufheben. Haben wir noch 5 Minuten? Wie sieht es mit der Zeit aus? Soll ich zusammenfassen? Gibt es irgendwelche dringenden Fragen? Ja, da drüben. Dann sagen wir mal, das ist jetzt die letzte Frage. Oder die erste, letzte Frage. Nee, ist eigentlich nur eine kurze Anmerkung zur Beziehung zwischen dem Readymade und dem Warenfetischismus. Also Marx, wissen wir ja alle, sagt, dass der Tauschwert, nicht der Nutzwert der Ware offensichtlich etwas ist, was im Objekt inhärent ist, aber ganz offensichtlich ist es das nicht, denn das ist nur ein Symptom einer bestimmten sozialen Konstellation, gesellschaftlichen Konstellation. Und wenn wir diesen Gedanken übertragen auf die Readymades, dann bedeutet das Folgendes. Hier ist ganz frappierend, und man muss festhalten, das Readymade ist kein Symptom dessen, was bereits geschehen ist, sondern es ist etwas, was in der Zukunft geschehen wird. Das Ready-Made ist ein Symptom des Werkes, der Arbeit, die vom Betrachter erledigt werden muss. Also diejenigen, die sich das Werk anschauen, der Regardeur. Es ist eine Umkehrung. Es ist nicht das Ende des Prozesses, wo über die Entstehungsgeschichte nachgedacht wird, sondern das ist der Beginn eines Prozesses, der erst dann einsetzt und bei Null beginnt praktisch. Ich denke nicht bei Null. Ich denke nicht, dass das aus dem Nichts kommt. Also es wird überstiegen. Also es wird, also es heißt ja nicht, dass das überstiegen wird. Also ich meine, alles, was seriell hergestellt wird, wird überstiegen hier, egal ob das ein Ready-Made ist oder nicht und egal ob das da eine Inschrift gibt des Unternehmens. Aber dann weiß man das Unternehmen, welches Unternehmen dahinter steht, aber nicht welche Arbeit dahinter steht. Aber das wissen wir bei jedem Produkt, bei jeder Ware. Hier ist das Ready-Made analog zur Ware, aber es hängt natürlich auch mit den Privilegien der künstlerischen Arbeit zusammen, die ja auch irgendwie sedimentartig dort drin abgelagert sind. Nee, ich wollte was anderes sagen. Diese privilegierte Arbeit, diese Urheberschaft ist so schwierig. Es ist schwierig, einen Autor zu konstruieren, das Rahmen kann, der das signieren kann, der diese Verbindung zu Alfred Stieglitz hat, etc. Und dann retroaktiv, also rückwirkend, wird dann der Rezeptionsprozess durch die Nachwelt beeinflusst. Und das Ganze ist ein wahnsinnig komplizierter Prozess. Ich denke, das ist nicht nur, dass man aus der Zukunft zurückdenkt, sondern das wird auch durch den Autor von vornherein angelegt. Und der Autor selbst ist ein soziales Konstrukt in diesem Sinne, wenn ich noch etwas sagen könnte dazu. Wenn wir das wirklich erfassen wollen, wenn wir die Wertfrage wirklich erfassen wollen, wenn man wirklich verstehen will, wie Wert geschöpft wird, wie Wert durch Kunstwerke geschöpft wird, dann müssen wir zuerst einmal verstehen, dass es niemals einen inhärenten Wert gibt. Wert ergibt sich immer aus einem sozialen Gefüge. Und wir müssen uns diese Sphäre der künstlerischen Produktion anschauen, die Sphäre der Arbeit und der Ergebnisse dieser Arbeit. Und das müssen wir genauso berücksichtigen wie die Sphäre der künstlerischen Rezeption, das kollektive Verlangen, das auf bestimmte Arbeiten projiziert wird und nicht auf andere Arbeiten projiziert wird und somit auch einen Mehrwert darstellt. Das heißt, Wert wird sowohl in der Produktion als auch in der Rezeptionssphäre begründet. Also das heißt, ich stimme Ihnen halb zu und halb nicht. Danke. Ich denke, das war ein guter Abschluss oder Worte. Okay, es gibt noch eine letzte Frage, zwei letzte Fragen. Gut. Dann seien wir mal tolerant heute. Ich möchte einen Kommentar abgeben und das Ganze sehr positiv beenden. Ich finde so spannend daran, dass Herr Duchamp beschlossen hat, ein sehr komfortables Leben zu leben. Er hat sich an Tini Duchamp und Tini Matisse verliebt und auch sie war ein komfortables Leben gewöhnt, Business-Class-Flüge, gute Hotels. Und dann hat Duchamp beschlossen, dass er eine Edition der Ready-Mades mit Arturo Schwarz herausgibt. Und ich finde das ein tolles Moment hier, denn er macht sich ein bisschen darüber lustig. Er hat zuerst einmal sein Leben gelebt. Er ist irgendwie ein verdammter Komödiant. Er ist ein Genie deswegen. Und diese gesamte Arbeitsfrage, ja, stimme ich zu, aber das ist ein Thema, wie Sam & Danny bewiesen hat, das nicht mehr so relevant ist unter den von Ihnen besprochenen Bedingungen aus marxistischer Sicht. Also die Tatsache, dass der Wandel möglich war, den hat er vorhergesehen. Aber man darf niemals stecken bleiben in den historischen Sichtweisen, Betrachtungsweisen, also in den kleinen Gräben, in den historischen Gräben. Man muss über die Zukunft reden, über die Situation der fucking Frage des Marktes. Was bedeutet das für die Künstler heutzutage? Wir reden über ein Thema, das historisch gesehen signifikant ist, aber wir sollten auf einer positiven Note enden. Das Leben geht weiter. Eine optimistische Note, also Amerika und UNESCO. Was bedeutet das? politisch gesehen. Duchamp war ganz clever, er hat politische Fragen ausgeklammert. Er hat sie fast vollkommen umschifft. Er war wahrscheinlich ein toller Liebhaber, aber alle Frauen, an die er sich verliebt hat, waren finanziell wohlstehend, wohlhabend. Und ich meine, sehr viele dieser Künstler gibt es nicht mehr. Es sollte mehr davon in der Zukunft geben. Vielen Dank für diesen Beitrag. Ich weiß nicht, ob man das noch, wenn wir über die Zukunft reden, ob das diesem optimistischen Anspruch gerecht wird. Aber Samin oder Isabel, wollen Sie darauf antworten? Na, das möchte ich mir nicht anmaßen. Dazu bin ich nicht. Ja gut, dann lassen wir es darauf beruhen. Ich glaube, wir brauchen noch ein Anschlusssymposium, also wo es um Arbeit und Wert geht und die marxistische Sicht, ob das hier überholt ist, ob das nach wie vor relevant ist, ob es eine wirkliche Automatisierung der Totenarbeit gibt. Wir brauchen noch ein weiteres Symposium über Zeit und Duration. Nach Rochers bestand Duchamps wichtigste Arbeit in L'Emploi de son temps, also in der Nutzung seiner Zeit. Das ist etwas, was wir nicht ausreichend diskutiert haben. Und wir brauchen noch ein weiteres Symposium, um Folgendes zu besprechen. Also viele verschiedene Fragen, die wir angesprochen haben, die wir nicht antworten konnten. Aber vielen, vielen Dank nochmal. Und ich glaube jetzt, Dieter, du wolltest noch was sagen. Jetzt haben wir eine ganz kurze Pause. Und dann, Kaspar, ist er wieder da? Ja, wir haben einen positiven Ausblick, optimistischen Ausblick. Der ist bereits vorbereitet in petto und das gehört mit zur Enthüllung der Zukunft des Readymades. Das ist nach wie vor noch da draußen. Also dieser optimistische Ausblick ist durchaus vorhanden. Also 10 Minuten Pause und dann kommen wir zu einer sehr kurzen Session, nicht wie diese 90 Minuten, nur ich und Sebastian, der da drüben sitzt, also eher 20 Minuten. Und dann, wenn Sie wollen, haben wir noch eine abschließende, offene Diskussion, aber wir haben noch die Pause, um zu entscheiden, wer an dieser Diskussion teilnimmt, vielleicht nur die Vorsitzenden, nur die Künstler oder alle, die hier sind. Das ist etwas, das noch Verhandlungsmasse ist. Das werden wir aber bald, so bald wie möglich klären. Also jetzt erstmal 10 Minuten Pause und dann eine ganz kurze Session und dann noch ein offenes Ende, also ein zu definierendes Ende.